Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Einen wunderschönen Sonntag. Hast du es schön warm?
Ja, welch ein Tag in der Geschichte der Hitze.
Endlich warm. Endlich gefährliche 39 Grad Celsius. Oder was habt ihr jetzt in Köln?
Ja, aber wir messen ja in Fahrenheit.
Also ach so, na gut, ja. Das ist ja nicht so gefährlich.
Nee.
Ja, es wurde ja schon letzte Woche gewarnt. Also vor 30 Grad in Nürnberg, glaube ich. Lebensgefahr.
Ja, früher hieß das Sommer, ne?
Mhm. Ja. Naja, aber das ist alles gefährlich.
Und Regen heißt ja heute auch Überschwemmung und so, genau. Ja, ja.
Mhm.
Bist du auch so schlecht drauf heute?
Ja, das ist ja ein Normalzustand. Aber jetzt spreche ich ja mit dir, dann wird das hoffentlich besser.
Also, das hoffe ich schon.
Ja.
Was gibt es denn Neues in Dänemark?
Ich glaube 18 Grad heute, deswegen fahre ich da auch wieder hin. Das ist schon besser. Und keine Nacktschnecken und keine Bremsen und keine...
Ich wollte jetzt mit dir nicht über das Wetter reden, so, sondern ganz subtil über das berechtigte Interesse unserer Zuschauer ein bisschen befriedigen, nämlich wie geht es deiner Heizung, was macht der Peugeot?
Der Peugeot ist einfach degradiert zum Rollator, also er schafft es vielleicht noch zum, zum Rewe. Die Heizung ist meines Wissens aus und geht auch nicht an, das werde ich dann vor Ort sehen und na gut, aber wenn wir schon persönlich solche Dinge besprechen, ich fand es ganz bezaubernd, dass man Mitgefühl hat und sogar Tätiges und mir ein Freund sein Auto für die Autobahn zur Verfügung gestellt hat. Dafür musste er es nur irgendwie ein paar hundert Kilometer durch Deutschland fahren, hat sich auch nicht davon abbringen lassen, sodass ich jetzt, ich kann da jetzt hinfahren.
Ich möchte jetzt keine Markennamen nennen, aber doch nur kurz andeuten, dass in mir ein gewisser Sozialneid aufgeflammt ist, weil du jetzt das Auto hast, von dem ich immer behaupte, ich hätte es.
Ja, ja. Ich empfinde da, ich habe deine Worte auch noch im Ohr und denke dann schon mit Freude an den Besuch an der Tankstelle, weil du sagtest ja, da muss man dann ganz viel Bargeld einfüllen, um den weiterfahren zu können. Ja, es ist wohl ein bisschen größer, aber es ist gut, es passen ein paar Kisten rein.
Eben, ja. Dafür darf ich auch was Positives berichten. Solidarität wird ja ganz groß geschrieben, ne, oder? In den letzten Jahren, ja. Monaten und Wochen und Tagen sogar. Und aus Solidarität mit Svens Heizung ist der meine auch gestern Abend kaputt gegangen.
Ja.
Und am Wochenende, man kriegt ja sofort einen Handwerker, das muss man schon sagen, wobei mein Handwerker ganz, ganz nett war und zumindest jetzt am nächsten Werktag mir einen Termin angeboten hat. Und ich dachte, das wäre auch eine Form von Solidarität, wenn ich heute mit fettigen Haaren hier moderiere, so, ja, so wie frieren und so gegen Putin. Und ich dachte dann so, wenn deine Heizung schon kaputt ist. Jetzt das Dumme ist, dass die jetzt durch ein Wunder, ich kann es gar nicht sagen, über Nacht sich selbst repariert hat.
Das gibt's ja gar nicht.
Ehrlich? Das gibt's ja. Also dieser Brennerfehler 131, der vorher im Display stand, der verschwand wie von selbst. Und ich hatte heute Morgen wieder warmes Wasser, so dass man jetzt also auch hier sehen kann, also mein...
Das sieht wie immer unfassbar gut aus, deine.
Ich sage dann immer noch, Frisur. Ich nehme das Shampoo von Daniele Ganser.
Ja, genau, und das ist jetzt schon
was
wieder
du eine. Zum Frühstück in der Kaffeetasse hast.
Ja, das ist jetzt eine Anspielung darauf, dass wir manchmal Insider-Scherze machen, glaube ich. Der Vorwurf kam, oder was heißt Vorwurf?
Nee, das war ein Rat.
Die Bemerkung aus dem... Ja, das Shampoo von Daniele Ganser ist ja nur ein Scherz. Ihr beide habt das beste Shampoo der Welt und seid die bestaussehendsten Männer der Welt und... So ungefähr ist es gemeint. Aber wenn
ich glaube, es ist eher so gemeint, dass es Daniele nicht nur was auf dem Kasten hat, sondern auch gut aussieht und dass alle darum beneiden und der Scherz dann darin besteht. Ja, wir sollten jetzt nur noch Scherze erklären die ganze Zeit.
Ja, ganz
weil
toll.
Wir werden so missverstanden. Also ich muss das vielleicht auch nochmal klarstellen. Ich habe ja in Übertreibung des Populationsmanagements-Gedankens, der von einigen Philanthropen ja auch lanciert wurde, mich hinreißen lassen in der letzten Sendung zu der Aussage, jeder Hund ist einer zu viel. Und wie zur Bestätigung dieses Satzes hatte ich ja in dem Interview mit Alexander Christ bei Beer und Besuch, das in der letzten Woche online gegangen ist, den Unterton des Abendlandes zu hören in Form eines jaulenden Hundes, der bei Alexander vor der Tür saß und unbedingt rein wollte und sich so verlassen fühlte. Ich möchte das insofern mal richtig stellen, dass es keinen größeren Hundefreund als mich auf dieser Welt gibt. Ich habe, was stimmt, eine Hundephobie. Das heißt, wenn ein Hund kommt, verspüre ich ein großes Fluchtbedürfnis. Was dann bei Hundebesitzern dazu führt, ist, der rennt ja nur hinterher, weil du weggerannt bist. Also ich verhalte mich prinzipiell falsch. Es ist aber auch ein Ausdruck der Liebe gegenüber Hunden, weil ich der Aufbaugegner für jeden kleinen Hund mit Minderwertigkeitskomplex bin, vor dem noch niemand Angst hatte, und ich komme dann und dann weiß dieser Hund, der Burcher, der hat Angst, ja, und dann, das tut dem so gut fürs Ego. Ich habe da also große therapeutische Erfolge schon erzielt bei Hunden mit seelisch angeschlagener Konstitution. Was nicht heißt, dass ich keine Hunde mag, sondern dass sie mich mehr mögen, als ich sie mag. Also sie haben auch, ich weiß nicht, wie du mit Hunden umgehst.
Wie ich mit Hunden
umgehe? Du hast sogar einen, glaube ich, oder?
Ja, ich habe einen. Du hast einen.
Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie du das empfindest. Die haben ja auch schon mal so die Neigung, an den Genitalien von Menschen rumzuschnuppern, oder? Möglicherweise gibt es Menschen, die das mögen. Mir ist das eher immer so ein bisschen unangenehm, wenn da so ein Hund kommt, den ich gar nicht kenne, der dann erstmal auf mich zuströmt und mir echt zu nahe kommt. Also ich, das meint ja bestimmt total nett, ja, es ist so, aber
ich weiß nicht genau, wo du hin willst.
Ich wollte einfach nur klarstellen, dass ich eigentlich im Prinzip Hunde sehr gerne mag und ich mich sehr gefreut habe über einen Kommentar. Also das ist ja wirklich, und das ist ja wirklich eine Form auch von, ja, von Zukunftsvision. Obwohl ich mich veganfrei ernähre, obwohl ich mit Hunden das eine oder andere Missverständnis erlebt habe, würde man mir Wertschätzung entgegenbringen. Und das, finde ich, das sind die Steine, auf die wir eine Zukunft bauen können, dass wir mit diesen Differenzen umgehen können.
Ja, aber ein wahrer Satz.
Ja, ja,
also oder? Sogar mit Menschen, die winselnde Hunde eine Stunde lang beim Interview vor der Tür liegen lassen.
Und das war jetzt nicht.
Nein, das war Alexander, ich weiß. Aber und sich veganfrei ernähren. Ja, auch mit denen müssen wir reden. Das ist genau der Punkt, glaube ja. ich. Das machen aber ja nicht so viele, oder? Da müssen wir dran arbeiten.
Ja, nee, da geraten ja dann Menschen auch in Misskredit. Wobei jetzt, ja, zu internationalen Verständigung, also Bilder der Woche, wir wissen gar nicht, ja, wie geht es weiter. Aber das 9-Euro-Ticket wurde jetzt ja auch von Regierungschefs in Anspruch genommen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Mhm. Diese wunderschönen Bilder von Emmanuel, von Olaf und wie heißt Draghi mit Vorname? Weiß ich gar nicht.
Ja, Super Mario, genau.
Super Mario, genau. Sitzen im Zug beieinander, unterhalten sich. Männerfreundschaften. Ja. Wobei der war relativ leer, der Zug, hatte ich das Gefühl. Es war nicht so überfüllt.
Ja, es gibt ja so Strecken, die nicht so viel gefahren werden. So Dortmund-Kiew oder was sie sich da ausgesucht haben. Das kann man ja mal machen. Ja, naja, gut. Du hast eben schon 25 Stichwörter gehabt oder Stichworte, die ich eigentlich kommentieren wollte, aber vielleicht lasse ich das auf die
Mach Weise. Mal.
Ich habe ja noch einen Nachtrag, weil wir sind ja dafür, das haben wir auch letzte Woche gesagt, also kein Insider-Scherz, dabei bleibt es ja ganz generell. Wir unterstützen das voll und sind voll dafür, für unsere Regierung. Ich habe ja, und wir sind ja auch so manchmal Wortklauber, ich finde eigentlich die, was Fancy Naser macht, also der Kampf gegen Rechte, das habe ich jetzt erst verstanden, aber da ist sie ja schon sehr erfolgreich eigentlich seit 2 Jahren.
Also viele dieser Grundrechte sind ja erfolgreich bekämpft worden.
Naja, eben. Also dass man auch sagt, dass wenn man sich das so klar auf die Fahne schreibt, also nicht, dass da Missverständnisse entstehen, sie hat sich dem Kampf gegen Rechte verschrieben und kommt da gut voran. Ich habe das jetzt erst verstanden. Manchmal bin ich ein bisschen begriffsstutzig.
Ja, also. Das ist eben, diese ganzen politischen Begriffe, die müssen auch mal systematisch geklärt werden, damit wir da nicht wieder drauf reinfallen. Ja, das ist schon gut.
Ja, und du hast gesehen, dass, also auch da musste ich an unsere, glaube ich, vorletzte Sendung, wir haben ja auch Herbert sehr gelobt, dafür, dass er also wegen der Ansteckungsgefahr seine Welttournee abgesagt hat. Daran musste ich auch nochmal denken, bei unseren jungen Leuten, die ja im Parlament und die Regierung so alleine betreiben, also Ricarda und wie sie alle heißen und Emily, dieses Kinder an die Macht, das haben wir ja jetzt erreicht. Wenn ich das richtig sehe, also gebt den Kindern das Kommando, das haben sie jetzt. Nur wenn dann die Luisa sagt, sie will jetzt Pipelines in die Luft sprengen, dann frage ich mich ja, ob da auch vielleicht die erzählen. Du weißt, Luisa Neubauer hat ja gesagt, Luisa holt schon mal den Sprengstoff. Das ist ja die Frage, ob dann nicht doch vielleicht mal ein Erzieher kurz irgendwie sich da mit dazustellen sollte. Ich bin nicht sicher.
Ja, nee, das ist ja diese anti-autoritäre Erziehung. Da greifen die Erzieher nicht mehr ein. Die Kinder müssen halt selbst Erfahrungen machen mit dem, was sie tun.
Ja.
Und das wäre paternalistisch, wenn man, ja.
Sie bedenken sagen, nicht, was sie tun. Ja. Die Welt gehört in Kinderhände, dem Wohlstand ein Ende. So war es, oder?
Ja, ich erinnere mich gut.
Schön.
Ein schöner Aspekt, ja. Aber sowas darf man ja ungestraft sagen, oder? So ein paar Pipelines in die Luft springen, oder?
Ja, solange man auf der richtigen Seite steht und die richtigen Pipelines in die Luft sprengen will, ich glaube schon. Obwohl, es hat ja schon ein bisschen Gegenwind gegeben.
Also ja, ein bisschen, muss man auch sagen. Ja.
Wenn du sowas machst, sag es doch vorher nicht.
Ach, das war der Fehler. Sie hätte schweigen sollen dazu.
Ja. Ja, ich habe dann, aber das war auch noch ein Stichwort eben, weil wir ja von, das ist ja so schön warm sprachen, wir tanken jetzt noch ein bisschen Wärme für den Winter. Ich habe meine neuen Abschlagsrechnung für, wie heißt das, Gas gesehen. Die sind, glaube ich, nur 40%. Das geht dann ja. Ich glaube, für andere ist das schwieriger zu stemmen.
40% teurer, meinst du?
Ja. Also nicht nur 40% von dem vorherigen.
Das sind ja 40% weniger, die Putin auch liefert. Das kommt ja noch dazu. Ja?
Ja, aber das hast du ja auch gesehen unter der Woche und fand ich als gelernter Betriebswirt natürlich sehr klug, dass wir ja unser Öl jetzt aus Indien beziehen. Weißt du, ne?
Und, Öl oder und, Gas?
Nee, Öl.
Also Öl. Ah,
Gas, okay. Weiß, Gas,
die indischen Ölquellen.
Genau, weil die Inder ihr Öl jetzt billig in Russland kaufen, das vorher wir über die Pipeline bezogen haben. Verkaufen dann die Inder uns das wiederum teurer und es dauert auch länger, es herzubringen.
Dafür aber passiert da ja eine sowas wie eine moralische Reinigung dieses Öls.
Genau, ja.
Das heißt, diese Schuld, die wir auf uns nehmen würden, wenn wir es direkt und billig kaufen würden, weil es nämlich von Putin kommt, wird von den Indern in so einem Raffinerieverfahren ganz raffiniert aus dem Öl rausgemacht. Mhm. Und wir kaufen das dann und können es mit bestem Gewissen verheizen.
Ja, und da ist ja nur die einzige Frage, ich gehe davon aus, dass das auch alle wissen und dass diejenigen, die jetzt dann eben diese 40 oder vielleicht auch 80% mehr zahlen, dass die einverstanden sind. Ich meine, ich glaube nicht, dass man, also mich hat man nicht gefragt, das muss man auch nicht. Ich bin ja nur ein kleines
Licht. Nein, du wärst
Licht.
Auch nicht einverstanden gewesen, glaube ich.
Nein, ich hätte das...
Jetzt auch rumgemäkelt und so.
Ich hätte gemäkelt, weil ich gesagt hätte, also wisst ihr, 40% mehr für irgendwie Gas und Öl und so, das möchte ich eigentlich lieber nicht. Dann könntet ihr vielleicht lieber eine kleine Friedensverhandlung anfangen da so oder initiieren. Das ist ja so eine Minderheitenmeinung. Also ich gehe davon aus, dass alle das so möchten. Ist das richtig?
Ja, ne? Doch, auf jeden Fall. Ich kann das auch nochmal bestätigen in dem Bereich des Speiseöls. Hat mir jetzt jemand ein Video zugeschickt von irgendeinem engagierten Influencer aus dem Bereich der, wie nennt man das, der Streetfood, glaube ich. Also der hat eine Pommesbude, der Typ. Mhm. Und der hat mal verglichen die Preise für Öl in Europa, in den Nachbarländern und ist auf ganz erstaunliche Ergebnisse gekommen. Dass da, wo wir 4 bis 5 Euro zahlen pro Liter, sind die meisten anderen Länder bei 1 Euro oder drunter. Mhm. Weil wir, das ist wahrscheinlich sowas wie einen Moralitätsaufschlag entrichten für diese Dinge, oder? Und mir ist es das wert.
Ja, also das, du, wie gesagt, du kannst dir das ja auch leisten. Ich würde wieder quengeln, aber die meisten scheinen
nee, das leisten. So zu sehen. Ich kann mir das nicht leisten, ich will mir das leisten. Das ist mir was wert, dann nutze ich halt weniger Öl.
Ich finde es ja auch toll. Genau, dann machst du nur so einen Löffel in die Fritteuse und die Pommes da rein und dann wird schon
ganz genau. Gehen.
Ja, herrlich. Also ich nehme das auch zur Kenntnis und finde das toll und finde, wir sind Moralweltmeister und alle sind damit einverstanden. Das scheint ja auch in der Demokratie so. Also man fragt ja doch die Leute, oder? Du bist der Demokratie-Experte.
Habe ich in der letzten Sendung lang und breit erklärt, dass die repräsentative Demokratie ihren Sinn darin erhält, dass wir die Regierungsposition repräsentieren und uns danach richten, was uns die Nachrichten sagen.
Du hast recht. Ja.
Muss ich denn alles zweimal
Nein,
sagen?
Ja, manchmal schon, ja, weil auch für andere, die vielleicht nicht dabei waren. Ich war da, dass mir kannst du den Vorwurf machen, anderen nicht.
Aber und ich weiß jetzt, was die repräsentative Monarchie ist.
Okay.
Das habe ich jetzt beim Queen-Geburtstag. Warst du auch eingeladen in London, oder?
Ja, ich konnte nur leider nicht
mehr. Also ich war dabei und habe dann auch da gestanden und dann fuhr ja diese Karosse da vorbei, diese tolle Kutsche und drin saß die Queen und sie sah verdammt jung aus, oder?
Ja, toll. Also ich dachte auch, das war vielleicht das Licht an dem Tag, die Sonne oder so, sie sah fantastisch aus.
Die sah fantastisch aus, ne?
Nee, aber gar nicht. Tatsächlich ist ja 708 oder sowas und da sah sie jünger aus. Das stimmt.
Ja, das kann ich dir auch noch, das Geheimnis der ewigen Jugend kann ich dir auch noch lüften. Aber erstmal wollen wir vielleicht auf die repräsentative Monarchie eingehen. Die Queen hat sich ja selbst sozusagen repräsentieren lassen durch einen Avatar.
Mhm. Naja, ein Hologramm.
Ein Hologramm
für die Queen. Das fand ich auch beeindruckend, aber am schönsten, dass dann die Menschen an den Straßenrändern stehen und applaudieren und bejubeln eine leere Kutsche. Also,
das ist jetzt deine Auffassung, das ist so eine Art, wie kann man sagen, Oldschool-Auffassung von Realität, die du da vertrittst.
Ja, ich weiß, ich bin manchmal
fürchterlich. Das ist ontologisch naiv, wie ich das als Philosoph formulieren würde. Also die Seinsweise dieser Kutsche war ja nicht leer, sondern sie war halt anders besetzt.
Ja.
Durch dieses Hologramm, da war schon ein Hologramm drin. Und du weißt, ne, dass die Realität selber auch, wie kann man sagen, manche Defizite gegenüber der Virtualität aufweist. Also Menschen altern, Dinge können nur an einem Ort sein. Und wir wissen es selber auch, wenn man diese ganzen Filter abschalten würde, die jetzt zum Beispiel über unseren Kameras legen, wie hässlich wir dann aussehen. Ne? Deshalb schicken wir ja auch unsere Avatare.
Aber ganz kurz mal ein Gedanke dazu. Ja. Was wäre denn, wenn wir jetzt nicht nur die Queen, also als Hologramm in der Kutsche, sondern auch vielleicht das Publikum durch Hologramme ersetzen? Also ich meine, du weißt ja auch, dass ABBA jetzt wieder auftreten in London, glaube ich.
Mit den Avataren.
Mit den Avataren, genau. Und wenn man jetzt sagt, das Publikum, das könnte ja auch aus Avataren bestehen und das Publikum an der Straße. Wir könnten ja, weißt du, wo ich hin will?
Also ich weiß genau, wo du hin willst.
Man könnte ja auch sagen, diese Avatare kaufen sich dann auch Sachen, digital, sie haben eine Kreditkarte, sie haben kein Bargeld, die kaufen sich dann irgendwas, eine Eintrittskarte für die Avatare oder für die Queen Promenade oder Platinum, irgendwas. So bleibt das Bruttoinlandsprodukt auch intakt. Mhm. Also auf die Tickets werden natürlich über Steuern abgeführt und so weiter. Also bleibt so, wie es ist. Wir haben ein schönes Wachstum. Die Straßen sind gefüllt von Avataren.
In den Büros. Ja auch weniger Emissionen haben.
Eben. Du kannst ja so viele, also eine belebte Welt, die Straßen, Fußgängerzonen voll mit Avataren, die schön einkaufen. Das wird alles abgebucht und das ist natürlich virtuelle Klamotten. Das erfordert in der Herstellung ja gar nichts, verursacht auch keine Ressourcen.
Ist einfach auch CO2-neutraler.
Ja, eben. Ja, und die Menschen atmen ja auch diesen Unsinn nicht aus.
Also. Ich würde vorschlagen, auch das wäre mir, das ist noch innovierbar. Innovation ist ja das Thema. Wir können das nochmal eine Stufe weiterschrauben. Warum müssen denn dann überhaupt diese Avatare tatsächlich auf die Straße? Ich meine, das ist schon eine Entlassung, da muss man selber nicht mehr hin und den Herrscher bejubeln, ist schon gut. Ja.
Ja.
Man könnte das Ganze ja auch einfach nur in einem Chip stattfinden lassen. Gewissermaßen die ganze Welt zusammenfalten in diesen Chip und da auch dieses ganze politische Theater dann stattfinden lassen.
Ach so, aber das, gut, wenn du jetzt noch...
Und da könnte auch diese ganzen finanziellen Transaktionen und so weiter, die könnten da ja auch stattfinden. Das wär noch spannender, was man an Zeit sparen würde.
Welche Rolle spielst du jetzt als noch lebender Nicht-Avatar?
Keine mehr. Das Schöne ist, können wir auch alle nach und nach auch die Erde verlassen. Und dann kann das Ganze nur noch so als Traum eines Computers stattfinden.
Ja, klingt jetzt ein bisschen nach Matrix, aber gut. Ja. Gut, aber das, was die Queen da gemacht hat, das bringt einen ja auch solche Gedanken, dass man es dann auch mal zu Ende denken kann. Es wäre ja besser für die Welt. Und die paar Menschen, die dann noch CO2 ausatmen, die noch da bleiben dürfen, die können ja, wie gesagt, auch in diesen Kästen liegen mit der Metaverse-Brille auf der Nase.
Ja.
Damit sie dann zumindest sich nicht mehr so viel durch die Gegend bewegen. Aber eigentlich braucht man das gar nicht. Und es ist interessant, dass das System, das wir gebaut haben, dieses Bruttoinlandsprodukt, Wirtschaftswachstums und so weiter, würde tatsächlich funktionieren, ganz ohne Menschen und wäre dann auch für den Planeten ungefährlich.
Ich habe ja sowieso den Eindruck, dass der Mensch in vielerlei Hinsicht nur noch ein Störfaktor ist.
Ja.
Ja, also wer Menschlichkeit in der Politik einfordert zum Beispiel, ja, das ist ein Hemmnis. In der Wirtschaft.
Ja. Ich finde, das ist so, wenn man sich mal, also jetzt ohne Insider-Scherze, wenn man sich das klar macht, dass wir für das Funktionieren dieses Systems eigentlich nicht gebraucht werden. Ich habe ja schon früher gesagt, man kann ja auch die Menschen alle auch entsorgen und dann sagen, wir fliegen dann noch mit, wir stellen schon noch ein bisschen Pizza her und lassen die Drohne das irgendwo hinfliegen zu Herrn Borchert, wird abgebucht von der Karte, dann wird der Müll wieder abgeholt. Das ganze System funktioniert auch ohne Menschen und das finde ich eigentlich erschreckend. Das sollten sich eben auch die klar machen, die in diesem System so eben ja gar nicht glücklich sind, sondern so unglücklich von 2 zu 3 Jobs hasten und nicht wissen, wo sie gelandet sind, dass man sagt, Kinder, ihr seid eigentlich fürs Funktionieren dieses Systems nicht mehr erforderlich. Und wenn das Bewusstsein da wäre, dann glaube ich, würden wir uns anders verhalten.
Wie nämlich?
Ich kann mir vorstellen, dass es schon bei dem einen oder anderen, der noch nie nachgedacht hat, schon, dass er schon gerne eigentlich leben und ein Mensch sein möchte. Dass das so ein unterschwelliger Prozess ist, der von den meisten gar nicht wahrgenommen wird. Dass ihnen nicht klar ist, dass sie nicht mehr gebraucht werden. Also Yuval Haribo sagt ja, das sind die Nutzlosen, die nutzlose Klasse. Dass die Welt jetzt auch mit derer, die sie betreiben, ohne Menschen hervorragend auskäme.
Ja, oder man könnte tatsächlich auch die Welt so ändern, dass sie wieder, ja, nicht, dass der Mensch um jeden Willen gebraucht wird, sondern dass die Welt für den Menschen da ist und nicht der Mensch für die Welt.
Ja, da wirst du wahrscheinlich gleich wieder Kritiker um die Ohren kriegen, die sagen, das ist ja nicht die Welt ist für den Menschen da, auch nicht der Mensch für die Welt. Das ist ja eine Symbiose und Kooperation, die wir hier eingehen sollten.
Ja, das nehme ich in Kauf. Ja,
also, solche Dinge nimmst du in Kauf, okay.
Das nehme ich in Kauf. Ich glaube schon, also wenn man, ich meine damit nicht, dass wir uns die Welt untertan machen und unterwerfen und alles aus ihr machen, aber wir können, ich meinte die kulturelle, soziale Welt, das System, das wir uns geben, das kann Maß nehmen an der Menschlichkeit oder es kann zu einem Tribunal und einem Maßstab werden, an dem wir uns ausrichten. Ich gebe mal ein ganz triviales Beispiel, Kleidung kaufen. Man denkt ja, dass du, wenn du in den Laden gehst, ich tue das schon seit Ewigkeiten nicht mehr, aber wenn du da in so eine Umkleidekabine gehst, vor allem Frauen, haben, man könnte ja sagen, die probieren das Kleid an und prüfen die Qualität dieses Kleides. Was ist das Gegenteil, ist der Fall? Das Kleid prüft den Körper der Frau. Das heißt, es wird eben im Hinblick auf ästhetische Kriterien, werden da bestimmte Leistungsanforderungen an deinen Körper gestellt, damit du auch gut aussiehst. Oder du gehst halt in den Bereich der Body Positivity. Und exponierst dich dann in gewisser Weise. Aber generell könnte man nicht sagen, warum wird das nicht so gemacht, dass jeder Mensch schön aussehen kann? Warum ist die Politik nicht so eingerichtet, dass wir Freiheit genießen können und Gemeinwohl zusammenbringen können? Warum werden die kulturellen Veranstaltungen nicht so gemacht? Also das war der Gedanke. Ich möchte nicht die Natur unterwerfen, sondern ich möchte die Kultur vermenschlichen.
Ja, ganz entscheidender Punkt. Ja. Da sind wir aber weit, weit, weit entfernt. Und das ist ein langer Prozess, mit dem wir uns auch, glaube ich, schon seit 20 Jahren beschäftigen. Du und ich, also du.
Immer schon.
Ja, aber wir kommen der Sache ja langsam gefährlich näher oder sind eigentlich schon fast da. Und man sagt, dieses den Menschen in die Berechenbarkeit zwingen und die eigentlich wesentlichen Dinge, und das sind eben Beziehungen und das sind Dinge, die man eben nicht berechnen kann, die aus der Betrachtung rauszunehmen, weil man sie eben nicht zu fassen kriegt. Also eigentlich ist diese ganze KI-Debatte und diese ganze technokratische Berechnung der Welt ist ja deswegen so armselig, wenn man sagt, ihr lasst einfach alles weg, was ihr nicht kapiert. Und das sind ungefähr 99% und das ist das ganze Wesentliche. Das heißt, ihr reduziert es auf das, was ihr könnt, behauptet, das wäre alles und baut euch daraus eine Welt. Aber da wir da nicht dazwischen gegangen sind in den letzten Jahrzehnten, ist es eben jetzt so, dass man sagt, es wird aber langsam Zeit.
Finde ich großartig, dass du genau dieses Motiv jetzt wählst, weil ich habe jetzt am letzten Wochenende noch einen Fachartikel fertiggestellt, wo es um moderne Pädagogik im Rahmen der Digitalisierung geht. Und Digitalisierung heißt da eben nicht nur das Anschaffen von Geräten, sondern auch die Neuschöpfung der Schülerinnen und Schüler als kleine Mini-Roboter. Und ich weiß nicht, ob der Titel des Aufsatzes durch die Redaktion durchgeht. Ich habe sie genannt, die Geburt der neuen Lernkultur aus dem Geiste des Flugabwehrgeschützes.
Ich wünschte, ich drücke dir die Daumen.
Ja. Was ich damit meine, Flugabwehrgeschütz ist der erste kybernetische Apparat von Norbert Wiener, der dem auch dieser Disziplin den Namen gegeben hat. Wo es darum ging, dieses Flugzeug, das sich ja aufgrund des Überlebenswillens des Piloten etwas ausweichend verhält, wenn es um Flugabwärtskanonen geht. Übrigens, ich habe eine neue Lieblingswaffe entdeckt, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Die Iris T-SLM, ja, ein tolles Verteidigungssystem. Aber der Anfang nochmal, weil wir diese Predictor-Maschine von Norbert Wiener. Und das Interessante ist, dass der sagt, diese Maschine hat einen Moment des Lernens in sich. Und tatsächlich geht es ja um den Erwerb von Funktionsmodifikationen, die die Maschine selbst macht. Dabei ist natürlich das reiche Phänomen des menschlichen Lernens komplett verkürzt übertragen worden auf die Maschine. Ein einziges Element ist betont worden. Mhm. Und jetzt wird plötzlich in der neuen Lernkultur durch dieses Lernen den Schülern beigebracht, wie eine Maschine ihr eigenes Lernen zu modellieren. Das heißt, wir haben eine Verkümmerung des Lernbegriffs, indem wir ihn auf die Maschine übertragen, und eine Rückübertragung auf den Menschen, der sich plötzlich maschinenähnlich verhalten soll. Und die ganzen breiten Facetten, die werden komplett außer Acht gelassen. Denn das Digitale ist ja eine Repräsentation, eine verkümmernde Repräsentation der Wirklichkeit. Und anstatt dass wir den Mangel des Digitalen beklagen, also ehrlich gesagt, ich hätte lieber eine ranzige Queen gesehen als diesen bescheuerten Avatar, ja, nehmen wir plötzlich das Digitale zum Maß der Realität und verhalten uns so, als müssten wir in Konkurrenz treten. Dieser alte Gedanke, ich habe ihn schon mal erwähnt, von Norbert Wiener, von Günther Anders, der Mensch ist antiquiert. Ja, und anstatt das zu feiern, dass wir echt sind und dass unser Glück vielleicht in der Imperfektheit liegt, fangen wir plötzlich an, uns selbst wie Maschinen zu modellieren. Und diesen Wettkampf können wir nur verlieren, insbesondere unter ökonomischen Bedingungen, die uns ja einer gewissen Nutzlosigkeit überführt haben. Mhm.
Dazu ganz kurz, hast du mitbekommen unter der Woche, dass angeblich ein Google-Entwickler gefeuert worden ist, weil er irgendwas ausgeplaudert hat. Sie haben jetzt eine KI, die sich auf dem Niveau einer Siebenjährigen ein eigenständiges Bewusstsein entwickelt hat. Auch das ist wieder in dem, was du gerade beschreibst, dass man, ja, was kann denn die KI eigentlich? Die kann so tun, als würde sie irgendwie denken, aber eigentlich erkennt sie nur Muster und ordnet dann irgendwelche Dinge an. Das heißt, es ist überhaupt keine Form von Intelligenz, die wir da beobachten, das ist nur eine Behauptung.
Das hängt am Turing-Test, ne? Also,
Entschuldigung. Ja, aber wir machen das ja auch schon länger. Ich glaube, du hast wie ich, ich weiß nicht, ob du Science-Fiction auch dir, in jungen Jahren,
haben natürlich.
Wir bis zu spät lang, am Samstag gab es dann, glaube ich, immer noch einen Film um 11, den wir nicht gucken durften. Da waren wir noch ganz jung. Ich habe schon als ich angefangen habe zu schreiben, irgendwie mit 20, es hieß dann ein Irrtum namens Kurt, also zu Ende gedacht, diese Singularität, wenn man sagt, wir bauen tatsächlich das, was den Menschen ausmacht. Wir schaffen es, eine KI zu bauen, die ist wie der Mensch, nur vielleicht ein bisschen intelligenter, aber sie hat auch diese menschlichen Eigenschaften. Dann hast du plötzlich eine Maschine, die sich völlig bescheuert benimmt. So wie du und ich. Also, dass man sagt, dann macht mein Computer, sagt dann plötzlich, ich habe gerade keinen Bock. Das wäre ja dann KI. Also, der ist zwar schlauer als ich, aber der hat jetzt einfach eine Laune. Also mit dieser Form von künstlicher Intelligenz würden wir gar nichts anfangen wollen, würden. Ja, dann habe ich jemanden, der ist wie meine Frau klüger als ich, aber macht irgendwas anderes. Das ist ja nicht das, was gemeint ist, wenn wir über Kurzweil reden.
Deshalb haben wir doch gerade die KI, weil sie ein wenig gehorsamer ist als unsere Frauen.
Ja, aber dass man diesen Fehler macht, was du beschreibst, wir machen uns kleiner, als wir sind und legen da Maßstäbe an. Es kommen dann ja auch immer mal so hochgepoppt, wie man die KI kann jetzt Bestseller schreiben und
sagt was über den Lesegeschmack der Menschen.
Ja, aber auch das gelingt ja nicht. Nicht mal das klappt. Also die KI kann auch nicht übersetzen und die KI kann keine Ironie und keinen Zynismus, Sarkasmus. Die kann ja eigentlich ganz wenig. Kann Schach spielen. Ja.
Habe ich einen schönen Beitrag jetzt eines Übersetzers gehört über DeepL. Das ist ja auch ein relativ erfolgreiches Programm, was funktionale Übersetzungen kann. Mhm. Und die Frage ist, wofür brauchen wir eigentlich noch Literaturübersetzungen, wenn es sowas gibt? Und er sagt halt, DeepL kann ganz viel, aber homogenisiert natürlich den Sprachausdruck. Dieses Element von gerade der Imperfektion und der Kreativität aus dem Mangel heraus, glaube ich, könnte man bei uns noch feiern. Ja.
Ja, das ist auch nochmal dann auf das, du weißt, dass ich auch gelegentlich mal übersetzt habe und aus dem Englischen. Ich finde, DeepL ist ein sehr, sehr schönes Programm. Also für den Hausgebrauch, wenn ich dann irgendwie eine dänische Gebrauchsanweisung eingebe, dann verstehe ich das, was DeepL da auswirft. Aber es ist tatsächlich so, dass man bis heute nicht, also die einstweilige Unentbehrlichkeit des Humantranslators, wenn man halt sagt, die Zusammenhänge sind ja viel größer. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, es gab dann früher diese wirklich sehr, sehr teuren und dicken Wörterbücher, den Murray Sanders und wie sie alle heißen. Das sind so zweibändige, zimmergroße Langenscheidbände, wo man tatsächlich sagt, selbst wenn du die Ziel- und Quellsprache perfekt beherrschst, also in dem Fall, in meinem Fall Deutsch und Englisch, dann brauchst du trotzdem diese Hilfestellung sowie weitere 25 Bände und musst die Intention des Autors erkennen und genau die richtige Lösung finden. Das ist ein wahnsinnig komplexer und schwieriger Prozess, weil dass man sagt, es gibt ja 150, wir sind wieder bei Camus, oder? Dem Ritt durch die, erinnerst du dich? Es gibt einen Autor, wenn ich denn jetzt bloß seinen Namen wüsste, in einem Roman von Camus, der sich sein Leben lang über einen Satz Gedanken macht.
In der Pest, ja, natürlich.
Ja, in der Pest. Also wie man diese, wie man die durch die Tuilerien reitende Dame am besten in diesen einen Satz fasst. So, und das ist das, was die Maschine, also bisher ist sie jedenfalls seit den letzten 40 Jahren der Sache nicht nennenswert näher gekommen.
Kann aber, ja noch sein.
Ja aber sein. Wir akzeptieren das ja so und nehmen das so hin. So muss das dann sein. Und ich finde es gefährlich. Deswegen, lass mich meine zwei Stichworte. Wir sind der Sache sehr viel näher gekommen. Die Welt von Kaiser William dem Zweiten, also Bill für seine Freunde. Ich will das mal kurz wenigstens erwähnt haben. Du weißt das auch. Also dass jetzt in China die protestierenden Bankkunden sind ja gerade gestoppt worden am Bahnhof. Hast du mitbekommen?
Ne? Glücklicherweise, ja.
Ja, bevor sie ihre Bankfiliale erreichen konnten, um mal zu quengeln, ging ja diese Corona-Warn-App auf Rot. Das finde ich schon ganz hübsch. Also das sind so für mich so kleine...
Ich finde, das ist ein schöner Zusatznutzen dieser App.
Ja, wie man so überhaupt sagt, wir müssen jetzt... Wir legen das in die Hände der intelligenten KI, die weiß das schon, also der ist jetzt krank. So, und wir gehen ja in Norwegen, hast du auch mitbekommen, soweit, dass man jetzt sagt, wir sammeln sämtliche Lidl- und Karl-Karotte-Belege, scannen die und entscheiden dann auch für Sven und Matthias, was jetzt diese Woche im Einkaufswagen liegen darf. Weil wenn du dein Kontingent an Paprika und Fleisch für diese Woche aufgebraucht hast, dann tja, ist der Scan-Code leider an der Kasse. Das machen die wirklich. Ich habe wirklich gedacht,
Hering. Also die helfen einem dann bei den Konsumentscheidungen?
Ja, indem sich jeden Tag irgendwie 1,5 Millionen Kassenbons einlesen. Im Jahr sind das irgendwie zig Milliarden und das auch für immer speichern in der Blockchain, um dem Bürger bei der verantwortungsvollen Entscheidung für die Zukunft zu helfen.
Ja, und das ist wahrscheinlich dann auch anpassbar auf verschiedene politische Krisenlagen. Also unter Klimanotständen kann man die ökologisch CO2-korrekten Kriterien anführen, unter Hygieneumständen kann man auf Pandemien reagieren. Ja. Mhm. Und was ist dagegen einzuwenden?
Warum kritisiert das?
Ich habe da so wieder so einen leicht merkligen Unterton. Ich glaube, ich
muss mal deine
Warn-App auf Rot schalten.
Ja,
das macht doch unsere Lebensvollzüge sehr viel glücklicher und erfolgreicher.
Ja, du hast recht. Ich bin begeistert, bin dafür. Am schönsten fand ich den Slogan letzte Woche, Zahlen mit einem Lächeln. Weil, ein anderes habe ich ja auch gar nicht mehr, aber Zahlen mit einem Lächeln heißt ja einfach nur, wir haben jetzt die biometrische Gesichtserkennung an die Kreditkarte gekoppelt. Also, es läuft jetzt auch schon im Mittleren Osten, glaube ich, und Nordafrika.
Ja.
Das heißt, wenn dein Gesicht erkannt wird, dann wird das abgebucht von deiner Kreditkarte.
Und die Leute gucken nicht mehr so muffig, ja, wenn sie lächeln müssen, wenn sie bezahlen. Das ist auch so eine Form von Konditionierung. Also es ist ja dieses normalerweise das Geld ausgeben, ja gerade wenn es weniger wird oder weniger wert wird, ist ja auch ein schmerzhafter Prozess. Ja, so wenn man jetzt Öl kauft zum Beispiel oder tanken geht für sein Iris TSLM Flugabwehrgeschütz. Ja, was meinst du?
Ja.
Da lässt man ja ganz schön Geld. Aber wenn man dann jeweils lächeln muss, um zu bezahlen, dann überschreibt man ja diese negative Emotion mit diesem physiologischen Element. Und die Hirnforschung hat das ja geklärt. Man assoziiert das dann auch mit positiven Emotionen.
Ja, das ist die Frage. Das ist ja jetzt so ein Werbeclaim. Vielleicht geht es auch, dass man die alle schlecht gelaunt dann einliest.
Also, ach so, man muss nicht lächeln dabei.
Nein, ich nehme
das ist
Werbung.
Ich bin hier drauf reingefallen.
Smile. Ne, sagt, der kann es auch alle so ganz muffig und niedergeschlagen einlesen.
Also,
musst du mal traurig gucken, wenn du was bezahlen willst.
Auch schön. Na gut, okay, schade. Aber vielleicht kann man das ja noch aufnehmen, meine Idee. Ich würde die denen auch kostenlos zur Verfügung stellen. Ja.
Mhm.
Ja, wir müssen jetzt unbedingt mal über neue Waffengattungen sprechen.
Also Iris. Iris. Da bist du, entschuldige, dass ich dich vorhin da abgelenkt habe. Das ist bestimmt auch eine Ablenkwaffe. Nee, was ist Iris?
Ja, Iris ist was total Tolles. Also ich weiß immer nicht, ob das was für den Privatgebrauch ist oder ob man das überhaupt regulär kaufen kann. Und wenn ja, wo? Ich habe schon mal bei meinem Satan hier in Hürth angerufen und gefragt, ob ich das kriege. Aber die stellen das nicht. Also jedenfalls, wenn
wie heißt der Satan?
Ja, Saturn.
Ach so, ich dachte, das ist irgendwie so ein... Gutladen.
Die Saatbahn. Nee, man muss mal, ich weiß nicht, man kann es, glaube ich, als Privatperson nicht beziehen, was ich sehr bedauere. Wir sollten vielleicht mal als B&B es probieren, weil wir haben jetzt ja schon auch diese PZH 2000 uns zugelegt, die ja ein bisschen sperrig ist. So, ne? Aber das Gute an der Iris TSLM, das ist ein 360-Grad-Luftabwehr-Element, was in einem Container transportiert werden kann, was auch innerhalb von 15 Minuten sich selbst nivelliert habe ich gelesen und wirklich gegen Drohnen, Hubschrauber und Flugzeuge gleichermaßen und mit einer großen, ich glaube in 15 Minuten nachgeladen werden kann und mit einer großen Abdeckung des Luftraumes Sicherheit und Frieden in die Ukraine bringen wird.
Und du meinst, das möchtest du auch haben für...
Ich möchte es haben.
Für die Nachbarschaft. Wo liegt denn so der Preis ungefähr? Wir können ja mal irgendwie allen Unterstützern, die brauchen jetzt deutlich mehr Geld.
Ich habe auch an so ein Crowdfunding-Modell tatsächlich gedacht. Also das Vorgängermodell ist bei 400.000 Euro.
Gut, ja.
Ich fand auch ein Schnäppchen. Aber jetzt, weil das Neue, das kann ein bisschen mehr. Es hat ein paar neue Features und wird wohl deutlich mehr kosten. Aber mir wäre es das wert.
Ja, aber du kannst auch die alte Iris nehmen, oder? Also so eine gebrauchte bei eBay, vielleicht kriegst du ja für 309.000 oder so.
Ja, auch nicht, aber da weiß ich nicht, wenn, dann will ich auch vorne mit dabei sein. Das
ist ja, so verstehe.
Ja, ja, okay. Bei der Gelegenheit würde ich gerne nochmal auch an unsere Homepage erinnern, BB Talk, und an unseren großartigen Blogger Ingo, der das sicherlich jetzt mal wieder aufspießen wird. Also es ist jedes Mal eine wunderbare Ergänzung zu unserer Sendung, nochmal zu gucken, wie das in der Perspektive von Ingo nochmal veredelt wird. Er ist Faktenchecker, glaube ich, oder?
Ja.
Er stellt ungedeckte Faktenchecks, glaube ich, aus.
Mhm.
Und
Faktencheck ist in der E-Mail. Das ist immer Ingo, ja. Mhm.
Okay, das ist wunderbar, da bin ich ja erleichtert. Ich wollte jetzt mich ein bisschen auch nochmal, wir sind ja dafür seit kurzem, weil das auch wieder für diejenigen, die das nicht so häufig gucken, wir sind jetzt dafür, weil wir befürchten, wenn wir dagegen sind, dass das nicht gut für uns ist. Ja, es gibt ja immer wieder auch unangekündigte Besuche von Staatsorganen, ja, trifft auch diese Woche wieder ein gemeinsamer Freund von uns, der davon betroffen war. Allianz für Transformation, hast du davon schon gehört?
Nein.
Nein.
Was ist das?
Ich finde, wir als B&B sollten da unbedingt beitreten. Der Bundeskanzler hat sich zusammengesetzt mit den Gewerkschaften der Wirtschaft und Menschen, die es irgendwie gut mit uns meinen, und hat diese Allianz für Transformation gegründet.
Was macht die?
Ja, die transformiert Deutschland, aber so, dass es für den Bürger gut ausgeht. Und es wird relativ wenig gesagt, also es muss alles anders werden. Ja? Es muss wirklich alles anders werden. Wie, wird uns noch nicht verraten, aber wir sollen es mitmachen. Und deshalb, und das ist aber gut für uns, und deshalb ist eines der wesentlichen Ziele auch die Schaffung einer innovationsfreudigen Gesellschaft. Was also heißt, so, dass man jetzt nicht irgendwie als Regierung von der Bevölkerung oder vom Volk sogar bestimmt wird, sondern dass das die Regierung bestimmt, wie das Volk zu sein hat, nämlich innovationsfreudig. Das heißt, Ja sagen zu allem, was jetzt an Transformation auf uns zurollt, und loslassen von allem, was wir vorher gut fanden. Denn Innovation, du weißt es, bedeutet immer kreative Zerstörung, das Ausradieren des Bestehenden und das Ersetzen durch etwas Neues und eben auch die Menschen mitnehmen dabei.
Aber ist das damit gemeint? Ja,
also ja, das ist damit gemeint.
Innovation wäre ja auch das, was immer jetzt schon mitklingt eigentlich. Dass man, wir können ja auch andere Sachen verheizen, man kann ja auch sich mit was anderem waschen als Wasser oder so. Also man, seid doch mal ein bisschen kreativ und passt euch diesen neuen Umständen an. Ich sehe da ja schon viele Angebote von der Politik, dankenswerterweise. Also man sagt, wir liefern auch keine Ersatzteile mehr für die Pipelines, wir kriegen also kein Gas mehr. All diese Dinge, das ist doch eigentlich gut. Also wir sind ja dafür.
Wir sind dafür, wir sind dafür. Ja, also man könnte so ein bisschen nörgelig sagen, auch dass da wiederum ja, bestimmte Oldschool-Auffassungen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und so missachtet werden, wenn ich es ganz vorsichtig sage, aber das tun wir ja nicht.
Durch Innovation?
Nein, durch die Schaffung einer Bevölkerung, die eine verordnete Gesinnung in sich trägt.
Ach so. Ja.
Ja. Nee, ich bin ja komplett gegen Innovation. Du weißt, ich bin konservativ. Mhm. Ja, also dieser ganze Wandel- und Veränderungskram, der geht mir auf den Keks, weil er keine Wertperspektive hat. Anders ist für mich kein besser. Wenn es besser ist, gerne.
Ja, aber das ist doch sicher nicht bei Olaf und den
Transmenschen.
Transmenschen, Transhumanisten,
vorsichtig,
Transformativen.
Ja.
Irgendwie, also irgendwas aus diesem Transfeld, da ist doch bestimmt auch, ich kann nichts dazu sagen, ich finde das einfach positiv, ja. Also wir werden uns jetzt den sich verändernden Umständen anpassen, dazu brauchen wir diese Innovation und diese, so Wandel. Du bist halt stehen geblieben. Ich ja auch gern mit dir, aber...
Ja. Aber das wird mir ja auch permanent signalisiert durch diese disruptiven Ereignisse, ist auch so ein Ausdruck. Ne? Man zerstört einfach das Leben der Menschen, damit sie loslassen lernen von dem, was sie bisher überzeugt hat. Ja?
Aber da muss ich mal nachfragen, weil wir reden zwar auch manchmal so, ich habe ja Respekt, so vor allen, ich versuche es jedenfalls. Und wenn ich sage, gut, ich höre auch auf Demokraten, du sprichst ja auch manchmal mit.
Ich spreche manchmal mit Demokraten,
das stimmt. Demokraten, ihr seid ja so Demokratiefans alle. Die demokratische Entscheidung ist ja gefallen für diese Regierung, für diesen Wandel gegen das Menschliche. Und wenn die Demokratie entscheidet, dass sie sich abschaffen möchte, oder also auch wenn man sagt, ja, wenn diese Demokratie, also Minderheitenschutz gibt es hier nicht. So, Abstimmung, 9 Leute heben die Hand und sagen, nee, brauchen wir nicht. Fertig, Grundgesetz, brauchen wir nicht. So, wenn die jetzt, das ist doch eine demokratische Entscheidung, oder?
Deshalb hat die Demokratie für mich zwei Voraussetzungen, die Rechtsstaatlichkeit und die Bildung ihrer Akteure.
Ja.
Wenn das nicht gegeben ist, dann ist sie die Beute dann ist sie eine gesteuerte Demokratie im Sinne dieser repräsentativen Demokratie, wie ich sie zu Beginn der Sendung beschrieben habe. Aber ja, also ich ahne, was du meinst. Du meinst, das Volk ist noch nicht reif für die Demokratie, wie ein bananenrepublikanischer Herrscher in einem Woody Allen-Film sagte. Müssen wir jetzt für die Entscheidung treffen.
Nee, ich würde das im Gegenteil. Ich würde sagen, wenn das Volk, die Bevölkerung, das Volk darf man nicht mehr sagen, steht zwar irgendwie, glaube ich, am Bundestag oben.
Alle Staatsgewalt geht von der Bevölkerung aus.
Richtig. Ja. So steht das da jetzt.
Steht.
Also wenn die Bevölkerung, die sind ja volljährig und dürfen Entscheidungen treffen und entscheiden halt das, was sie jetzt seit 2 Jahren entscheiden. Dann muss man ja eigentlich akzeptieren und zur Kenntnis nehmen, dass man sagt, ihr seid doch alle doof, ein Vulgo, muss man das doch akzeptieren und sagen, ja gut, das habt ihr jetzt entschieden. Und wenn es da auch keinen Minderheitenschutz mehr gibt, du kennst ja meine Entscheidung, dass ich dann sage, gut, dann muss ich mich dem in irgendeiner Form entziehen, weil ich das nicht mittragen kann. Aber wenn die Mehrheit sowas entscheidet, so ein Unfug, dann müssen wir das dann nicht akzeptieren. 80% sind dafür. Die sind für diese Zukunft, die wir beschrieben haben. Wir beide können dann sagen, ja, weil ihr gar nicht über die erforderlichen, ihr verfügt nicht über die Fakten, ihr könnt das nicht beurteilen, ihr habt höchstens eine Meinung, das ist aber nicht eure eigene. Und. Aber sie haben das nun mal so entschieden.
Ja, richtig. Ja, also, was wäre deine Lösung?
Ich habe nur die Lösung, das, was wir machen, dass wir versuchen, mit leider zu kompliziert gebauten Sätzen irgendwie vorzudringen zu den Menschen und zu sagen, fragt euch doch mal, wer möchtet ihr sein, wer möchtet ihr gewesen sein, wozu lebt ihr überhaupt, was ist denn überhaupt der Sinn, wenn ihr wisst, man kann ja jeden Tag tot umfallen, ist denn das richtig, was ihr da macht? Das kann man ja versuchen, in den Raum zu stellen und jemanden, auch diese Menschen aufzuwecken und zu sagen, kümmert euch doch mal um eure eigenen Angelegenheiten. Das machen wir aber ja auch schon länger und durchaus erfolglos.
Absolut. Ja. Und das ist Ausdruck unserer edlen Gesinnung, dass wir eben die Würde des Menschen so hoch achten, dass wir auch die Erfolglosigkeit unserer Bemühungen damit verbinden. Wir könnten ja auch mit unseren Fähigkeiten, ja, mit unseren Fähigkeiten, wenn wir den Weg von Alena Büchs eingeschlagen hätten oder anderen, könnten wir die Menschheit zwangsbeglücken mit unseren Vorstellungen. Ja?
Ja.
Das machen wir aber nicht.
Wir haben uns entschieden, das nicht zu machen, sondern die Menschheit höchstens zwangs zu irritieren.
Genau.
In einer Woche.
Und ich habe noch ein paar Punkte hier auf der Liste, wo ich dich noch fragen wollte. Also fangen wir mal an mit unserem Bundespräsidenten. Mhm. Du erinnerst dich, dass die Jugend zu lange in Bildungsinstitutionen lange gesessen hatte und dem Arbeitsmarkt fern waren und deshalb musste die Schulzeit verkürzt werden. Mhm. Im gymnasialen Bildungsgang, vor allem im Westen, von neun auf acht Jahre. Der Bundespräsident hat sich jetzt was Neues einfallen lassen, was dem etwas widersprüchlich entgegenzustehen scheint, nämlich ein gezwungenes, freiwilliges, soziales, ökologisches oder sonstiges Jahr.
Ja.
Ja. Was fällt dir ein zu dieser Meldung?
Ja, erstmal, Zwangsarbeit ist eigentlich verboten in Deutschland, aber man nennt das ja auch hier unfreiwilliges soziales Jahr oder Wehrdienst, ne? Also beide Möglichkeiten stehen wieder im Raum. Also,
ja. Man könnte das auch Mobilmachung nennen, oder?
Ja. Ne? Ja. Na, ich meine, irgendwie müssen wir natürlich, auch das ist dir kein neues Thema. Wir haben Herrn Miegel auch schon in den späten 90ern gelesen, die deformierte Gesellschaft. Ja, man muss sich ja jetzt dann auch darum kümmern, ne? Man muss das Land verteidigen und die ganzen Kranken, die auf uns zukommen, pflegen. Also wer soll das machen, wenn nicht die Jugend? Man kann ja von der Jugend auch mal ein bisschen was verlangen, nachdem wir sie 2 Jahre jetzt so gut behandelt haben, die letzten zwei.
Ja.
Weißt du doch, also komm. Also wenn man da jetzt irgendwie sagt, meine Tochter ist 19 und die 2 Jahre haben wir euch jetzt doch mal richtig schön gezeigt, wie schön die Welt sein kann.
Die schulden uns auch was. Die schulden uns auch was.
Ja, eben.
Zu ihrem, das finde ich auch. Ja.
Was haben wir denen da jetzt irgendwie für eine.
Wir haben sie auch von dem Ballast der Bildung und des der Persönlichkeitsentwicklung befreit. Ja.
Ja, aber hast du das gesehen? In der Frankfurter war das, glaube ich, ne, dass viele Schüler jetzt dann doch leichte Defizite haben nach den 2 Jahren. Mit Maske können sie ja keinen Mund mehr malen, aber sie können auch nicht mehr schreiben. Und wenn sie schreiben, schreiben sie über den Rand des Zettels und mit über den ganzen Schreibtisch. Und kann man ja auch nachher formatieren in Word, den Schreibtisch.
Also, absolut, ja. Passt. Traurig genug, ne? Welche Verkümmerung seelischer Art, kognitiver Art. Ja, wer wird dafür die Verantwortung übernehmen? Wer ist da? Also ich erinnere bei meiner Tochter, die hat in Mathe einige Defizite, die wir vielleicht auch nicht ausgleichen konnten. Und sie dachte, sie hätte es ausgeglichen, hat eher vor allem jetzt auch Blackouts. Und dass das Angebot ist, der tatsächlich nicht schlechten Schule, aber bestand vor allem dann in einem Link zu einer Software, die diese Sachen ausgleichen könnte. Also da war also sozusagen und damit mit dem Absenden dieses Links war dann auch die Verantwortung des Systems für den kognitiven Fortschritt dieser Kinder auch abgeleistet. Fand ich auch ein bisschen erschreckend.
Du, mit Elons Neuralink können wir demnächst deiner Tochter und meine solche Dinge einfach aufspielen über die Schnittstelle hier am Nacken. Dann können die auch rechnen.
Das freut mich.
Gut, oder?
Das finde ich gut.
Ja.
Dann habe ich noch eine Meldung. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das würde ich gerne noch recherchieren, aber unsere fleißigen Zuschauer wissen das möglicherweise. Es gibt jetzt eine ganz neue Art auch der Zählung bei den Krankenkassen im Hinblick auf Todesursache. Und zwar gibt es den symptomfreien Covid-Tod.
Ehrlich?
Ich bin nicht ganz sicher, aber ich meine, das ist symptomfreie Ansteckung, symptomfreie Verläufe, jetzt kannst du auch symptomfrei sterben. Falls es das nicht gibt, würde ich das gerne der Diskussion auch schenken, das wäre ein schönes Narrativ, aber ich habe das jetzt gerüchteweise.
Symptomfreie Covid-Tod?
Ja.
Ah, okay.
Also man könnte es ja als ein negatives Gesundheitsereignis im weitesten Sinne auch klassifizieren.
Ja, siehe, glaube ich, unser Gespräch von letzter Woche, falls jemand wieder sagt, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das ist aber gut, weil ich dann gerne schon nochmal eine Warnung aussprechen würde in dem Zusammenhang. Das passt ja auch zu dem Symptomlosen. Das hast du auch gesehen. Also einmal entscheidet ja die Weltgesundheitsorganisation, glaube ich, nächste Woche, am 23., ob wir wieder eine pandemische Notfalllage von internationaler Tragweite haben.
Oh.
Diesmal wegen der politisch inkorrekt noch sogenannten Affenpocken.
Ja.
Ja, das würde dann
den
ja
den Pockenbegriff, den kann ich ja wirklich auch gut. Ja.
Den, was willst du denn ersetzen?
Den würde ich gerne ersetzen.
März 2.0 oder so. Genau. Ist das nicht so? Dieser asiatische Griff. Heißt die nicht auch wie Friedrich? Naja.
Ja, wahrscheinlich.
Durch was wolltest du das ersetzen?
Nein, wir machen erstmal weiter. Also
mit naja, dass man einfach sagt, wir steuern jetzt wegen der Affenpocken, die dann vielleicht nicht mehr so heißen, sondern irgendwie niedlicher und korrekter, ja, auf eine ähnliche Situation wieder zu, dass man sagt, wir empfehlen jetzt doch den einzelnen Ländern, und wir haben ja auch schon vorbestellt, dann die Nächstimpfung plus die Viert- oder Fünftimpfung auch für Kinder jetzt zugelassen. In dem Zusammenhang fand ich den Comedian, Herrn Mittermeier, sehr lustig, der ja bei Alles in den Arm ganz vorne dabei war und sagte, das ist Solidarität. Na, ihr müsst euch alle hier dreifach boostern. Und jetzt aber letzte Woche tweetete an seine Gemeinde, dass seine Corona-Warn-App würde jetzt anzeigen, sein Impfstatus laufe demnächst ab. Was denn das heiße?
Süß.
Dachte ich, Mensch, Comedian. Super. Von Anfang an Comedian bis zum Ende. Ja, was könnte das heißen? Aber wenn Sie dann jetzt entscheiden, die Weltgesundheitsgesellschaft, dann haben wir wieder das Ganze nochmal von vorne. Ne? Wir sind ja diesmal gut vorbereitet.
Ja. Also die politischen Mittel zur Kontrolle dieser Herausforderung ist gegeben. Die medizinischen Mittel sind da. Also das wird gut.
Ja, das wird total toll. Ich bin, da wollte ich warnen, die Freunde auf unserer Seite, die Nörgler, die eine Studie aus Schweden, die ich auch gerne verlinke, dann hochhalten und sagen, wir haben jetzt festgestellt, dass dass diese Impfungen insofern nichts nützen, weil die Impfeffektivität sehr schnell sinkt von 95% in den negativen Bereich. Also die Impfung schadet dann mehr, als sie nützt. Das wird mit Ausrufezeichen überall hochgehalten. Ich kann da nur dazu raten, dieses Abstract auch wenigstens zu Ende zu lesen, weil die Autoren dieser Studie sagen, das ist so, die Impfung lässt sehr, sehr schnell nach, die Wirkung. Aber die Antwort darauf lautet nicht etwa, hört auf mit dem Scheiß, sondern
Erhöhung der Impffrequenz. Wenn die schnell abläuft, muss man halt häufiger impfen. Ist doch klar.
Genau.
Es ist so, wenn du das trinkst und kriegst dann wieder Durst, das ist ja kein Einwand gegen die Wirksamkeit von Wasser als Durststiller, sondern nur ein Argument dafür, dass du mal häufiger was trinken musst.
Ja, aber erinnerst du dich noch an die Zeit, graue Vorzeit, als sowas noch nicht, als sowas noch Behandlung hieß und nicht Impfung, wenn man alle 2 Wochen oder 4 Wochen nachfüllen, also nachtrinken muss.
Mhm.
Als ich klein war, hat man geimpft und dann war man immunisiert.
Dann war man sein Leben lang immunisiert oder musste dann so 10 Jahre später nochmal auffrischen?
Ja, genau, dann musste man vielleicht sowas, aber scheint sich auch innerhalb von ganz kurzer Zeit vom Acker gemacht zu haben, diese Erkenntnis, dass man sagt, wenn man alle 4 Wochen einen neuen Schuss braucht, das nennt man entweder drogenabhängig oder Behandlung, aber garantiert nicht Impfung.
Nee, das ist die Beschleunigung. Es ist ja alles schneller geworden.
Ach so, daran liegt's.
Das Leben, du musst halt innovationsfreudiger sein, dich dem Wandel mehr anpassen.
Ja, ich bin alt und morsch. Ich komme da manchmal nicht mehr mit, dafür habe ich ja dann zum Glück dich, der du mir hilfst.
Ich war überrascht, dass das Bundesverfassungsgericht trotz der politikfreundlichen Personaldecke erdreistet hat, möchte ich sagen, eine politische Intervention unserer ehemaligen Bundeskanzlerin Angelina Merkel im Zusammenhang mit der Wahl von Herrn Kemmerich zum Ministerpräsidenten Thüringens zu kritisieren.
Ja.
In dieser Woche.
Ja, hat mich auch erstaunt, aber ich habe mich dann wie andere auch gefragt, was hat denn das für Folgen, nämlich keine.
Das wäre auch meine Frage. Ich weiß nicht, ist sie schon verhaftet worden?
Nein,
oder was?
Was
ist jetzt?
Sie haben da was gemacht, was man nicht darf. Und wenn man dann vor Gericht steht, dann kennt man ja eigentlich so, dass man sagt, kommt da irgendeine Strafe.
Warum sind Völker rechtswidrig? Welche Strafe wird denn erlassen? Ja.
Ja.
Was wird denn jetzt passieren? Was wird passieren?
Ja, nichts.
Ach so.
Nein, es hat, also deswegen die Frage ist ja auch dann von so naiven Bürgern wie uns gestellt worden. Ja, was heißt denn das jetzt? Muss ich jetzt dann irgendwie einen Strafzettel bezahlen oder? Nein. Also es ist einfach nur festgestellt worden, das war nicht okay.
War nicht okay?
Nein, Genau, so möchte ich dann auch mal.
Aber wenn man so Menschen Gesundheitszeugnisse ausstellt als Mediziner,
ja,
dann...
Das hat natürlich andere Folgen. Es ist auch, weißt du, wir haben schon oft drüber gesprochen, ja, über den Rechtsstaat und die, dass da gewisse Dinge leider nicht ausreichend getrennt sind. Kann ja auch mal völkerrechtswidrige Kriege in Ex-Jugoslawien anfangen, da wird man ja auch nicht, kriegt man ja auch keinen Strafzettel oder sonst was dafür. Oder
gelbe Karten oder so.
Ja. Mir vielleicht kriegt der Spahn noch eine gelbe Karte für seine 450 Millionen Masken da. Wir werden sehen.
Ja, möglicherweise. Ich bin
total zuversichtlich.
Ja, 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 ja.
Gucken, was wir heute wieder alles uns haben zu Schulden.
Wir finden das ja gut. Wir finden das ja gut. Ja, ja. Ja, ich hatte letztes Mal schon gesagt, Gewaltenteilung ist dann, wenn die Exekutive frei von Recht und Gesetz das Gute herbeiführen kann. Und man könnte das jetzt das Bundesverfassungsgericht ja jetzt im Grunde auch einen Verstoß gegen die Gewaltenteilung vorwerfen. Weil sie jetzt sich anmaßt, die Exekutive zu dominieren.
Ja, das war, wie gesagt, wenn das so mal solche kleinen Zwischenfälle, und das wird sich sicherlich auch beheben lassen in naher Zukunft.
Du hast noch recherchiert diese Woche, habe ich gehört, über eine Organisation,
die One
heißt.
Wollte ich jetzt eigentlich weglassen, aber wir können die gerne noch mal kurz ansprechen. Das ist ja auch nur so ein, du weißt ja, dass ich Bill immer gern lese. Auch seine Literaturliste fürs neue Jahr ist sehr schön. Ich empfehle das auch. Er hat einen Science-Fiction-Roman empfohlen von Kim Stanley Robinson. Das Ministerium für die Zukunft. Das sollte man sich da mal in Ruhe angucken. Da steht nämlich alles drin, was jetzt kommt. Das ist Bills Leseempfehlung für den Sommer. Wie wir mal machen. Das ist nett, schon älter, das Buch. Aber da geht es auch um, wie man die Welt Klima stabilisiert, mit welchen Repressalien und welchen Methoden gegen die Bevölkerungen. Sehr spannend. Aber das andere ist One, das hast du gesehen. Das ist eine neue gemeinnützige GmbH-Gesellschaft, die gibt es auch schon 2 Jahre, aber jetzt ist sie angetreten, um den Pandemieplan vorzulegen, also wie man die Pandemien besiegt. Klingt ein bisschen wie das Buch, das Bill gerade geschrieben hat. Und ich habe da einfach nur mal reingeguckt, weil das ist ja alles wohltätig fürs Gemeinwohl aufgestellt. Wer macht denn das? Dann hoffentlich ja unsere Regierungen, die sowas tun sie natürlich nicht. Das sind ja private Betreiber. Du hast auch geguckt, ne? Wer auf der...
Ja, aber ich habe das ganz naiv und oberflächlich. Ich bin ja, also ja, mehr so Gala-Leser und interessiere mich ja dann für die beteiligten Promis und die popkulturellen Implikationen und habe zum einen entdeckt, dass diese Organisation One junge Menschen einlädt als Botschafter und Multiplikatoren dieser gesellschaftsinspirierenden Machtübernahme der Eliten zu fungieren. Ich war kurz davor, mich zu bewerben als Junior-Botschafter von One, aber gerade keiner gesucht, aber sonst, ich würde das gerne machen. Mhm. Und dann habe ich gesehen, und das hat mich dann eben auch überzeugt, wer steht dahinter? Unter anderem der Sänger von U2, Bono. Und was der anpackt, das ist doch wirklich, das hat Hand und Fuß und das dient doch dem Guten auf der Welt.
Ja, aber sonst hast du ja so viele andere Gala-Stars hast du nicht gefunden, oder? Also Sheryl Sandberg steht da, glaube ich, drin.
Kenne ich nicht. Wer ist das? Achso,
Facebook, aber sonst stehen da ja nur, also ich habe auch geguckt, ja. Es steht natürlich die Bill und Melinda Gates Foundation auch drauf und es steht, jetzt müssen wir aufpassen, wenn ja die Namen in, jetzt muss ich noch mehr nuscheln als sonst. Also ja, dass wir jetzt nicht...
Nuscheln mal,
ja. Wir sprachen mal über Johnson & Johnson und Merck, die stehen da alle auf der Unterstützerliste. Noch spannender fand ich aber, weil ich dann gedachte, das kann ja nicht alles sein. Es gibt ja auch einige, die darauf offensichtlich, die sich nicht nennen lassen müssen. Das fand ich in dem Zusammenhang spannend, weil ich ja gerne eine gewisse Transparenz habe. Also ich sage, wer macht denn das? Wer betreibt das? Die Bank of America steht da drauf, Soros und so weiter. Aber einige möchten auch nicht genannt werden. Und dann habe ich mir mal die Bilanzen angeguckt. Es ist ja tatsächlich so, die haben, glaube ich, knapp 100 Millionen Dollar jetzt zur Verfügung für diese Kampagne oder dieses Jahr und davon kommen 50 von einer Einzelperson, die aber nicht genannt werden muss.
50 Millionen oder 50?
50 Millionen, ja, ja.
Wer mag das sein?
Ja, wer mag das sein? Das Bild steht ja schon offiziell drauf. Wir wissen
aber wenn es eine gute Sache ist.
Du kennst meine Vorgeschichte damit. Ich habe das damals wegen dieser MS-Geschichten in einem Satz gesagt, mich mal versucht kundig zu machen, wer denn hinter der internationalen Dachorganisation der Patientenvereinigungen steht. Klingt ja alles toll, ne? Patientenvereinigungen, ja, die sich dann also um das Wohlergehen der Patienten kümmern. Die gibt es in jedem Land, werden geleitet von einer internationalen Organisation. Und wenn man dann fragt, wer bezahlt denn diese Organisation, die dann wiederum die ganzen nationalen Gesellschaften bezahlt, die dem Patientenwohl dienen, dann kommt man sehr schnell auf anonyme Stifter, die nicht genannt werden möchten und weil sie selbst betroffen sind und die viele, viele Millionen aus Zinsen ihrer Stiftungen investieren. Und wenn man dann fragt, ich habe das auch mit investigativen Journalisten von der Zeit dann mal versucht, wollen wir da nicht mal gucken, wer das ist? Dann lautet die Antwort, ja, nee, die sind auf Guernsey und das kostet irgendwie 45.000, dann den Handelsregister auszukriegen.
Ach.
Da geht dann, ja, und wenn man dann, ich habe dann nochmal nachgefragt, auch bei der internationalen Vertretung, da kam die Antwort sehr höflich. Also wenn, wir würden auch nicht so gern gefragt werden, weil da besteht immer die Gefahr, dass der Philanthrop dann sich auch anderen Krankheiten zuwendet, die er vielleicht auch zufällig hat. Also dann doch nur noch, also dann nicht mehr unterstützt, diese armen Menschen weltweit. Und daran bist du dann, wäre ich dann schuld gewesen. Also dass ich dann sage, ich habe jetzt versucht herauszufinden, wer das ist. Dann wird er seine.
Das heißt, das Defizit des öffentlichen Gesundheitswesens wird ausgeglichen von Akteuren ohne wissenschaftliches Mandat, die mit ihrem Geld Gutes tun und zugleich ideologische und ökonomische Zwecke realisieren, indem sie die Gefahr einer Graswurzelbewegung dadurch minimieren, dass sie selbst dafür sorgen, dass die Betroffenen bestimmte Auffassungen vertritt, bestimmte Forderungen stellt und so weiter.
Ja, aber
in und One, diesem,
ja. Ja,
was fordern kurz, die denn eigentlich, diese One-Leute?
Na, die One-Leute fordern das, was Bill in seinem Buch geschrieben hat, wie man jetzt die nächste Pandemie besiegt, 5 Schritte. Und du weißt, dass der Kaiser da ja nochmal nachgelegt hat, also mit seinem Team
John. Bill, nicht Gunnar, ne?
Ja, nee, ja. Nee, kein nicht Gunnar, sondern Bill, Kaiser Bill, Bill Kaiser. Ja, das er ja auch nochmal unterstrichen hat, dass er ein Team, weiß ja, dieses Germ-Team, das heißt nicht Germany, also German und Germ-Woman, die weltweit eingreifen, wenn es neue Affenpockenfälle gibt, auch gerne mal ganze Länder in Quarantäne schicken. Bill möchte ja jetzt auch Lager. Auch das ist ja gut. Und
ja, die sind ja völlig zu Unrecht in Verruf gekommen, diese Lager, weil die ja von den Nazis für ihre Zwecke missbraucht wurden.
Ja, nee, ja. Lager ist ja im Prinzip was Gutes, also ja.
Ja.
Lagerhaltung, oder wie das heißt.
Was für ein düsteres Ende unserer Sendung.
Nein, wieso düster? Das ist alles fröhlich hier, wir sind doch irgendwie gut gelaunt.
Was hast du nicht was Lustiges noch?
Nee. Nee. Oh, shit. Nach Dänemark und die Heizung geht nicht. Ich, nochmal, wir haben auch unter der Woche einmal gesprochen, wir zwei, und ich bin... Das ist nicht gespielt und ich glaube bei dir auch nicht. Wir sind relativ gut gelaunt. Ich kann mir das nur, nicht nur rede ich gern mit dir, ich finde es schön, dass wir zumindest 2.000, 3.000 Menschen um uns herum haben, die uns nicht nur zuhören, sondern die das auch gutieren und sagen, das ist gut, dass es das gibt. Ich finde das positiv, dass wir offensichtlich manchen, dem einen oder anderen ein bisschen den Tag erhellen in dieser nicht so ganz einfachen Zeit und dass wir auch, ich bin optimistisch für die Zukunft. Die anderen haben da was entschieden, die Demokraten, was sie jetzt durchziehen müssen. Wir hängen da so mit drin. Also die haben entschieden, dass sie sich jetzt dauerimpfen, dass sie gerne ins Dunkle möchten, dass sie wahnsinnig hohe Heizpreise haben. Okay, wir stehen doch da am Rand und sagen, gut, dann macht mal. Ja, wir sind gespannt. Wir kommen mit Pflastern, wenn ihr möchtet.
Mhm.
Oder? Möchtest du den keine? So mit Alexander Christ
gesagt. Mal gucken. Ja, der war ja so auf Vergebung und Versöhnung.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Also da warte ich auch wie du erstmal auf eine Entschuldigung oder
so. Ja, sorry.
Da sind wir wieder beim Sorry.
Wollen wir in eigener Sache noch kurz sagen, Menschen haben uns geschrieben wegen eines Passwortes und wollen wissen, wofür das eigentlich ist.
Ja, wir versuchen das zu sammeln. Ich will es mal kurz machen. Also wir versuchen an den Googles und YouTubes und den ganzen wunderbaren Tech-Firmen vorbei, diese Gemeinschaft, die wir bilden, mit denen, die uns unterstützen. Wir haben ein paar Millionen Aufrufe, wir haben ein paar tausend Leute, die uns helfen. Dankeschön. Hilft, wenn es auch noch ein paar mehr sind. Und die das gemacht haben, die müssen wir jetzt... Ich kann das nicht über YouTube organisieren. Und auch nicht, ich möchte es auch nicht über Kreditkartengesellschaften organisieren, weil ich auch gar keinem die Tür aufmachen möchte, wenn es doof wird. Dass man sagt, da muss ich ja nur die Liste, B&B-Liste bei Google oder bei Mastercard abfragen und dann weiß ich, wo die alle wohnen. Das möchte ich nicht. Also wir werden im September uns treffen, du und ich, in der auch dann dem einen oder anderen Gast in der noch bestehenden Pseudo-Akademie in der Scheune hier in Neuenkirchen. Die Gasrechnung werden wir dann auch noch bezahlen dafür. Wir werden ein paar Gespräche führen, werden die auch technisch hochwertig machen und für unsere Freunde und Unterstützer dann einstellen, aber nicht bei YouTube. So, das ist mal derzeit der Plan.
Habe ich jetzt so und wir sind in der Lage, mit unseren Zuschauern zu kommunizieren, auch für den Fall, dass bestimmte Kommunikationsplattformen uns nicht mehr zur Verfügung stehen werden.
Genau, das wollen wir gerne bauen. Und wir haben
unglaublich viele Pläne.
Ja, ja.
Aber das wird man nicht machen, aber also eine Kochshow hätte ich aber noch nicht gefunden.
Ja, die 80er Jahre schon, die Kochshow.
Die 80er Jahre schon.
Da muss ja noch B zu Besuch, ist ja auch ein schönes Stichwort. Du fährst mal als Bauernhelfer zu Frau
Ich auch einen Tag auf dem Land Kühe melken.
Wir haben viele Ideen, aber es ist natürlich auch so, habe ich aber heute Morgen auch gedacht, ich habe ja auch Verständnis, dass Leute jetzt auf ihre kommende Gasrechnung gucken und sagen, ich kann ja nicht auch noch Geld an B&B überweisen. Mhm. Und bin da auch insofern entspannt, wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Ja, also wenn wir es zusammen schaffen und zusammen meint die Menschen da draußen und sie das auch möchten mit uns, dann können wir das weitermachen und ausbauen. Und wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Es ist nun nicht so, und das ist ja also diese Vollkasko-Mentalität, dass man kommt nicht aus der Steckdose, was wir hier machen. Und es ist auch nicht wie beim öffentlich-rechtlichen Radio, sondern die haben 9 Milliarden und wir eher nicht. Also wir sind schon darauf angewiesen,
dass... Ich glaube, das, was wir da machen, das ist ungefähr 30 Sekunden Produktionskosten Anne Will, oder?
30 Sekunden, das wäre schon... Nö, das ist schon mehr bei Anne Will, die 30 Sekunden. Die
waren okay.
Dafür mehr.
Dafür haben wir mehr Charme.
Ja, wir haben mehr Charme. Mal gucken, was wir auch haben. Jetzt müsste ich es mal nebenan Uhr halten. Kannst du das erkennen?
Das sieht irgendwie ekelhaft aus. Ist das irgendwie
aus
dem Mülleimer eine Abtreibungsklinik oder was?
Nein, ich krieg's nicht scharf gestellt.
Ach, eine Erdbeere.
Ja.
So.
Also für wir sind fertig. Ich wollte dir jetzt halt sagen, ich habe Corona, weil so heißen die nämlich. Aber gut, das ist jetzt positiv. Die werden jetzt essen. Die habe ich nämlich vor den Schnecken gerettet.
Und wie du dann auch Dänemark genießen wirst, wenn ich hier in Deutschland unter der Glocke immer mehr ersticke werde, kannst du jetzt auch diese Erdbeeren genießen, weil ich habe nämlich keine.
Ja, das siehst du.
Und dann mir läuft das Wasser im Mund zusammen.
Das ist ein Vorteil des Landlebens zwischen Bremsen, Schnecken und Mücken, dass man ab und zu mal Corona hat.
Ich will auch Corona.
Ja, ich verschicke die nächste Woche aus mit der Post. Ein bisschen Corona in der Post. Aber eher so eisgekühlt.
Ach, in diesem Sinne.
Mach's gut.
Mach's gut.
Ciao.
Tschüss.